15. Februar 1968, Donnerstag. Die Frage war weit, ob an den Einsatz von Atombomben in Vietnam gedacht sei. General Earl G. Wheeler, Chef des Generalstabes, machte sie eng, nicht in Kisan. Auch gibt es eine Nachricht von jenen, die mich ihresgleichen nennen. Drei ostdeutsche Mädchen wurden von den Olympischen Winterspielen in Grenoble ausgeschlossen, weil sie die Kufen ihrer Schlitten angewärmt haben. Es sollen aber die Westdeutschen schuld sein. Und wiederum haut die New York Times dem Bürgermeister seiner Ehren John Fleet Lindsay den Hintern voll. Denkt er doch ernstlich daran, die Lautsprecher der Subway für das Durchsagen von Reklame zu vermieten, nach dem Muster Times Square, umsteigen auf BMT und IND und kaufen Sie bei Nettig einen Orangensaft und heißen Hund. Das einem eingesperrten Publikum. Das zu der Kakophonie von Klirren und Kreischen und Knirschen unter der Erde. Es ist unglaublich, es ist das Letzte, ruft die New York Times und schlägt abermals zu, den Bürgermeister übers Knie gelegt. Ein unerfreulicher Anblick, ein quälendes Geräusch. Crespal fuhr mit seinem Kind über Blankenberg und Sternberg und Goldberg nach Süden, das letzte Stück von Karow nach Malchow auf einer Strecke, die es nach dem Kriege nicht mehr gab. Das Kind lernte Blankenberg am See, Sternberg am See, Goldberg am See, Malchow am See, und noch heute ist der Name Karow im Gedächtnis eine trockene Stelle, weil da nichts war als Bahnhof und Straße und der Gasthof Haben. Sie aßen aber im Zug, Lisbeths Reisebrote, die der Mann für das Kind auf seinem Daumen in handliche Streifen schnitt. Wenn er dem Kind die Flasche mit Bier von Mahn und Oderich vors Gesicht hielt, den Gelenkverschluss aufschnappen ließ, tat sie angewidert und nahm dann doch einen vorsichtigen Schluck von dem brennend bitteren Zeug. Dann sahen beide aus wie sehr geübt darin, zusammen unterwegs zu sein. Einmal wurde Crespal gefragt, wohin er denn wolle mit der Kleinen, und er sah sie lange an. Dann sagte er bedauernd, »Sie will nicht singen«, und die dumme Gesine glaubte, es sei wieder einmal ihr Stolz respektiert worden. Oft wurde Crespal nicht gefragt. Auf dem Friedhof von Malchow waren die Gräber von Heinrich und Bertha Crespal so ordentlich abgedeckt, wie der Auftraggeber nur verlangen konnte, und er machte den Besuch beim Gärtner gar nicht erst. Die beiden hatten einen gemeinsamen Stein, und Bertha hatte ihren Namen und das Geburtsdatum gleich bei ihres Mannes Tod einmeißeln lassen, sodass ihr Todesjahr glänzend hervorgehoben war in dem trüben Licht. »Dat is mein Vater und Mutter. Können die doch nicht ruhter? Die sind doch inspund, für alle Tiden, Gesine. Mudding secht, die Doden kamen free. Nicht hier, Gesine, nicht bei uns. Ich glöf, ich war nicht tot. Dat's recht, Gesine, lottert blieben.« Gesine Redebrecht hieß jetzt Zabel. Ihr Vater war 1916 im Krieg gefallen, ihr Großvater hatte die Tischlerei nicht durch die Inflation bringen können. 1924 war von ihrem Erbe weder Grundstück noch Haus übrig, und geheiratet hatte sie einen Mann, der den Rest in nicht vielen Jahren vertrunken hatte. Gesine Zabel war jetzt Bedienerin in einem Hotel am Malchower See, und weil Crespal das nicht wusste, hatte er da ein Zimmer genommen, 3 Mark, mit Kinderbett 4 Mark. Crespal ging gleich aus dem Speisesaal, als das Kind müde wurde, und setzte sich mit seiner Pfeife an das offene Fenster, neben das schwarze Wasser, über das manchmal der Rest des Vollmondes wischte. Sonst schaukelte da wenig Licht. Gesine Zabel kam erst kurz vor Mitternacht. Sie war jetzt 49 Jahre alt. Das üppige blonde Haar war dünn geworden, mehr sandfarben, auch zu kurz für Zöpfe. Sie hatte jetzt 18 Jahre hart arbeiten müssen und war dazu nicht erzogen. Ihre Augenwinkel waren ganz zerfältelt von vielen verschreckten Blicken. Beim Servieren hatte sie sich gehetzt benommen, wehrlos gereizt, jeweils vorweggenommene Entschuldigungen in der Miene. Sie war von dem Tag zu müde, als dass sie über eine halbe Stunde hinaus hätte bleiben können. Am Morgen stand auf dem Fensterbrett der Teller mit Apfel und Messer, die Ausrede für den Besuch bei einem Gast. »Du süppst, Hinrich.« »Ich supp, Gesine.« »Peter Zabel wir nicht schlecht.« »Ich hef nicht hört, dat he schlecht wir.« »Die sögt ja nicht nemm.« »Wie wir in Jokina.« »Warum bist du bloß nicht in England bleiben, Hinrich?« Min vrouw wil dat zo. Is ze een goede vrouw? Ze is een goede vrouw, gezine. Is dat kind eers? Ze let niet naar die. Dat schlecht naar mij, geloof ik. En nu zupst du, Hinrich. Kan ik die helpen? Nee, Hinrich. Help die man selben. Crespas Kind war am nächsten Morgen erstaunt, dass sie der Frau die Hand geben sollte, die ihr das Frühstück hingestellt, stand aber gehorsam auf. Sie hatte sich auch Mühe gegeben, mit dem Anziehen und Waschen ohne die Hilfe des Vaters fertig zu werden, um ja die Reise mit ihm nicht zu verderben. Sie gab der Frau die Hand, machte den Papenbrockschen Knicks und bedankte sich auf Hochdeutsch. Sie wagte sich erst nach einer Weile heraus mit der Frage, ob die Frau geweint habe. Das war auf dem Weg zum Bahnhof an einer Schule, aus der hinter einem angelehnten Fenster Kinderstimmen im Chor zu hören waren. Und Crespal gab ihr ein 2-Mark-Stück als Reisegeld, sodass sie die feuchten Augen der Fremden vergaß, ebenso wie die Lehrverse. Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Nach Wendischburg kam man auf einer südwestlichen Nebenstrecke von Neustrelitz aus und zu den Niburs mit einem Postauto, dessen Fahrer Crespal zuliebe mitten in einem kahlen Mischwald anhielt. Dann war zwischen den Baumstämmen ein niedriges rotes Dach zu sehen, in müde schleichendem Nebel. Das war die Havelschleuse Wendischburg. Auf dem Schleusenhof war nicht nur Crespas Schwester mit Nibur, auch dessen Bruder Peter mit Frau und Kind. Mit jenem Klaus Nibur, nicht ganz 5 Jahre alt, einem berlinischen Kind, das kaum Plattdeutsch konnte und nicht viel mehr verstand, wurde Gesine auf den Platz hinter dem Haus geschickt. Da stand eine Schaukel und auch einen Sandkasten hatten die kinderlosen Niburs angelegt. »Ich wohne aber nicht hier, ich wohne in Berlin«, sagte der Knabe. Martin Nibur führte den Schwager mit bescheidenem Stolz umher auf dem Grundstück, zeigte die Schleusenanlage, das Büro, die beiden Telefone, die Bienenstöcke. Aber für den Rest des Nachmittags war Crespal allein mit Peter Nibur, der in dem Schuppen auf der anderen Seite des Flusses ein Boot in Ordnung zu bringen versuchte. Es war eine havarierte Haarjolle mit weggebrochenem Mast, die obendrein den vorigen Winter im Freien gelegen hatte. Peter Nibur hatte nicht viel dafür bezahlen müssen, aber von Bootsbau verstand er nicht genug, sodass die Unterhaltung mit Crespal gleich unbehaglich anfing. Peter Nibur, damals eben 30 Jahre alt, besah sich den Älteren mit Vorsicht. Er konnte einen solchen Lebenslauf nicht begreifen. Mecklenburg, Auswanderung, Rückkehr zu den Nazis. Er konnte die Geduld nicht fassen, mit der der andere die Fragen zurückhielt, die ihm wohl einfallen konnten. Warum ein eingeschriebenes Mitglied der Kommunisten 1934 in die Unteroffiziersschule Eiche kam und von da in Darés Reichsnäher stand. Nachdem sie eine Weile stumm nebeneinander gearbeitet hatten, fing Peter von Dr. Semich an, nicht ohne Trotz, nur zu der mindesten Entschuldigung bereit. »Mein Jung«, sagte Crespal nach einer Weile, »und der 30-Jährige studiert, diplomiert, angestellt bei einem Ministerium in der Reichshauptstadt«, er konnte nicht nur die Anrede hinnehmen, auch den gelassenen, prüfenden Blick des fremden Verwandten, der nichts darstellte als einen Tischlermeister in einer winzigen Stadt an der Ostsee. Dann besann Crespal sich auf die Bildung des anderen und sagte hochdeutsch, »Es war so gut, wie du es wohl gemeint hast. Ohne dich hätten wir ihn ja nicht mal aus dem Land gekriegt.« Crespal mochte den Jungen. Von den Brüdern Nibur hatte er an Verstand, Kraft, Stehvermögen, was dem älteren Martin mit Schusslichkeit, Trödelei, Bequemlichkeit abging. Er mochte an Peter, dass ihm nicht wohl war, weil er nicht nur seine Partei aufgegeben hatte, sondern wegen des Brots für die Familie zu einer anderen übergelaufen war. Crespal konnte da an manchem erkennen, wie es ihm vor 15 Jahren gegangen war. Der andere konnte mit seinem Beruf schlechter als er in ein Ausland gehen. Ihm gefiel auch die Frau, die der andere sich ausgesucht hatte, die Martha Klünder aus Waren. Immer noch ein Mädchen, mit allen Schüchtern außer mit dem Mann, gar nicht mehr die Beamtentochter, als die er sie kennengelernt hatte. Crespal sah auf solche Ehe, kaum jünger als seine, nicht ohne Neid hin. Er dachte auch an Percival T.P., den er in England verloren hatte, an Manning Susemihl. Vielleicht wollte er noch einmal etwas versuchen. Er ließ Peter seine Seite von der Griemschen Sache erzählen. Dann erklärte er ihm, wie das von Jericho her ausgesehen hatte. Er unterbrach den anderen nicht, als der nun ausführlich über seine Vorgesetzten herzog, die ihn nicht hatten halten wollen ohne den Knopf der Nazis im Revier. Nach einer Weile gaben sie die Arbeit auf und gingen am Fluss entlang bis zum nächsten Dorf und kamen zum Essen fast einig zurück. Was das Boot anging, so sollte Peter es nach Jericho schicken und außer den Transportkosten für die Instandsetzung nichts zahlen. Dafür wollte Crespal segeln lernen. Die Kinder wurden zum Schlafen in eine Kammer gesteckt, die von dem Wohnzimmer abging. Sie hatten sich den Tag über ihre Eltern, ihre Häuser, ihre Nachbarn erzählt. Sie schliefen bald ein, trotz des Stimmengemurmels nebenan, in dem auch Gelächter war, Vergnügen, Freundwilligkeit. So viele Leute auf einmal hatte Gesine noch an keinem Tag kennengelernt. Es war Gesine, die am nächsten Morgen das Telefon hörte. Es war nicht der Apparat, der an das Binnennetz des Wasserstraßenamtes angeschlossen war, sondern der von der Reichspost. Sie kam eben in die Tür des Büros, als Martin Niebuhr den Hörer an Crespal weitergab. Es war gegen 6 Uhr morgens am 10. November. Meine Mutter war schon eine Stunde lang tot.